Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fußball ist Geschichte und darum reden wir drüber. Folge 54, die zweite Folge nach der so langen Sommerpause.
Die war sehr, sehr lang, ja.
Ist viel zu lang. Aber wir haben uns da in der vergangenen Woche schon warm geredet, die Köpfe heiß und um Kopf und Kragen geredet. Es ging um Claudio Pizarro, um die, ja, kann man gut und gerne behaupten, die Bundesliga-Legende. Heute reden wir auch über einen legendären Moment der Fußball- und der Fernsehgeschichte, Mario und Hans.
Heute könnte man eigentlich sagen, Fußball ist Geschichte, deshalb trinken wir drauf.
sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt hier leider nur, was heißt leider, ich habe jetzt nur ein Wasser vor mir. Hans, was wäre denn das bessere Getränk, was wir jetzt zu uns nehmen sollten?
Ja, ich schau mal kurz in die Flasche. Wir haben es jetzt 11.30 Uhr. Normalerweise in München schon Zeit für ein ordentliches Weißbier, oder?
Weißwurst und Weißbier.
Ich wollte gerade sagen, gleich gibt's schon keine Weißwürste mehr.
Ja, also wir haben heute einen Gast, der, sagen wir mal, dem Weißbier nicht so abgeneigt ist.
Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum
Schärfe bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast gerade Weizenbier getrunken, ein bisschen locker.
Ja,
wird man nie wieder vergessen, diesen Moment. Ja.
Als auf Island am 6. September 2003 der Vulkan Rudi Feuer spuckte, saß ihm Waldemar Hartmann direkt gegenüber und hat, wie ich finde, sehr, sehr souverän reagiert. Und dieser Satz, den wir da gerade gehört haben, ist, glaube ich, so die legendärste Aussage aus diesem Interview. Und wir freuen uns sehr auf Waldemar Hartmann, denn er ist heute Gast bei Nachholspiel. Wir rufen ihn gleich an. Und vorab müssen wir natürlich nochmal so ein bisschen ausholen und uns auch anschauen, warum eigentlich Rudi Völler, der damalige Teamchef der Nationalmannschaft, ja, so kurz angebunden, will ich nicht sagen, sondern so eine kurze Zündschnur hatte.
17 Jahre ist das schon her, ne? Krass.
Der Vulkan, der hieß doch wirklich so ähnlich, oder? So ähnlich wie Rudi Völler Vjökull.
Ah ja, Blakla Vjökullö oder sowas, dieser Vulkan auf Island, der irgendwann mal ausgebrochen ist. Ja.
Also als der ausgebrochen ist damals, lag
mehr Öls als Völler auf jeden
Fall. Lag der europäische Flugverkehr wochenlang brach. Und ja. Ähnlich verhielt es sich auch mit diesem historischen TV-Moment, denn die Zeitungen waren voll, es gab viele Schlagzeilen und das Ganze hat sich auch nachhaltig auf beide Karrieren ausgewirkt. Aber wir müssen quasi ein Spiel davor müssen wir ansetzen, denn wir müssen erstmal klarstellen, wo kommen wir denn eigentlich sportlich her? Völler war Teamchef und Bundestrainer war Michael Skibbe. Auch das ist etwas, was man sich, wenn man das dann so liest, nochmal vor Augen führen muss, weil Skibbe, könnte man ja denken, war der Assistenztrainer, aber weil Rudi Völler keinen Trainerschein hatte, war eben Skibbe der Mann, der zumindest sich als Trainer ausweisen konnte, obwohl natürlich Rudi Völler der Chef im Ring war. Es gab einen großen Erfolg 2002 zuvor mit einem bitteren Ende, die WM 2002 in Südkorea und Japan. Wir erinnern uns alle, das entscheidende Bild am Ende, der Titan ganz menschlich geschlagen am Torpfosten sitzend. Das war für Deutschland ja,
seltsame WM.
Seltsame WM und vor allem Oliver Kahn hat einem leid getan. Sportlich, ja, der sportliche Stand der Nationalmannschaft, Michael Ballack war so gesehen immer noch der einzige Weltklasse-Feldspieler. Paulo Rink war zwei Jahre zuvor aus der Nationalmannschaft wegen zu vollem Torkonto zurückgetreten. Und es gab dann eben diese Quali für die Europameisterschaft in Portugal. Und man kann sagen, Deutschland hat die Todesgruppe erwischt mit Knallernationen wie Schottland, Island, Litauen und den Färöer.
Das ist die komplette Gruppe gewesen?
Das war die komplette Gruppe, ja.
Aber hat man nicht normalerweise wenigstens eine okaye Mannschaft? Das ist ja Wahnsinn. Also heute könnte man ja Island schon Mannschaft dazuzählen, als sehr okaye Mannschaft.
Naja, wir werden heute noch von Rudi Völler hören, dass man damals gegen den Tabellenführer gespielt
hat. Ich meine, Berti Vogts hat, glaube ich, diesen Satz geprägt, es gibt keine Kleinen mehr, ne?
Ja.
Ist auch witzig, dass ausgerechnet Berti Vogts, das ist egal. Aber ich finde das skurril. Also ich meine, wenn Schottland so vom Namen her schon der größte Gegner ist, uiuiuiui. Also da dann so dann aus dem Sattel zu gehen irgendwann, also ich kann dann auch verstehen, diese ganze Kritik, die man dann an der Nationalmannschaft geäußert hat, das war ja dann auch so ein bisschen Rudi Völler hat ja diesen Rumpelfußball von Erich Ribbeck geerbt, ne? Also, boah.
Ja, das ist schön. An sich schon mal ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst, Olli, denn diese Mannschaft war so in einem, ja, schon in einem Umbruch. Man hatte natürlich irgendwo dieses Erfolgserlebnis trotz bitterem Ausgang aus der WM mitgenommen und man ist in diese Quali rein. Mit großen Namen wie Kahn und Ballack natürlich, steht außer Frage, und andere Spieler wie Thorsten Frings und Miroslav Klose vorne im Angriff, alle waren da. Und deshalb hatte man auch in dieser vermeintlich leichten Gruppe zum Auftakt auch erstmal ein schönes 2-0 eingefahren gegen Litauen. Gegen die Färöer gab es auch 3 Punkte, obwohl man sich da auch ein Gegentor gefangen hat. Und dann wurde es aber mit jedem weiteren Spiel etwas kritischer rund um die Nationalmannschaft. Ende März dann gegen Litauen nur ein 1-1. Da war die Tabellenführung gleich mal futsch in der EM-Quali-Gruppe. Der Spiegel schrieb damals Blamage. Also wie bis heute oder wie das heute noch so ist, hatte man natürlich ein sehr, sehr hohes Anspruchsdenken, was die DFB-Elf angeht. Man hat da mit einer Reaktion in Schottland gerechnet. Es gab wieder nur ein 1-1. Wer war damals Trainer der Schotten?
Wann? 2003. Trainer der Schotten?
Andy Murray.
Nee, es war Bertie Vogts.
Ach Quatsch.
What? Ja.
Bertie McFuchs oder was?
Ja, Bertie Fuchs war Trainer der Schotten.
Ich weiß noch, es gab so ein paar Duelle, irgendwie als Deutscher mal gegen Ungarn gespielt hat, war glaube ich Matthäus, ja. War ja mal Nationaltrainer, ja, der Ungarn. Aber das wusste ich schon gar,
das
nicht
stimmt,
mehr.
Krass. Ja, das wusste ich auch nicht mehr, aber stimmt.
Das hatte natürlich eine besondere Spannung, gegen den alten Bundestrainer anzutreten. Auch Fuchs, der sich damals auch so ein bisschen darüber...
Der auch nicht ganz freiwillig gegangen ist, muss man ja auch
sagen. Ja, und er hat sich damals ein bisschen darüber echauffiert, dass sie eben im Hinspiel dann zu Hause spielen und das Rückspiel natürlich dann in Deutschland stattfinden würde. Da hatte er so ein bisschen Einflussnahme des DFBs irgendwo gewittert. Und naja, es war ein 1-1 für die deutsche Seite natürlich total unbefriedigend, weil das Team von Rudi Völler wurde dieser Favoritenrolle in dieser Gruppe einfach nicht gerecht. So, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, auf das ich hinaus wollte. Das Spiel vor Island auf den Färöerinseln zum Saisonabschluss. Also Bundesliga war durch und so weiter. Und es gab dort aber nur einen sehr, sehr späten 2-0 Erfolg. Die Tore fielen in der 89. und in der 90. Minute. Oliver Kahn musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Frank Rost kam ins Tor. Kahn hatte, glaube ich, eine Bindehautentzündung.
Ja, vor dem ganzen Winter wahrscheinlich.
Genau, und es war ein Chancenfeuerwerk der deutschen Nationalmannschaft. Es hatte so ein bisschen Pokalcharakter, haben wir danach auch alle Beteiligten gesagt. David gegen Goliath, aber der krasse Außenseiter hat eben einfach viel Glück gehabt, beziehungsweise die deutsche Mannschaft war vielleicht auch ein wenig unfähig, da möglichst schnörkellos einfach die Sache schnell zu klären.
Wann war das Spiel? Nach der Bundesliga-Saison?
Das war nach der Bundesliga-Saison.
Also im Mai irgendwann?
Das war müsste im Mai gewesen sein, ja. Und ihr wisst ja, damals die ARD mit Moderator Gerd Delling und Experte Günter Netzer hatte sich einen Kultstatus geschaffen, weil beide natürlich auf eine gewisse Weise unterhaltsam, aber auch sehr kritisch immer wieder die Spiele der Nationalmannschaft besprochen hatten. Und nach diesem Spiel gab es dann von den beiden eine Einschätzung, die so gesehen, finde ich, heute erwähnenswert ist, um dann eben auch später den Vulkanausbruch auf Island zu verstehen.
Die Möglichkeiten sind teilweise, wie man heute gesehen hat, beschränkt.
Dann sehen sie ja noch beschränkter aus.
Nein, besorgniserregend, auch was die Möglichkeiten betrifft.
Sehen wir jetzt positiv, optimistisch nach vorne? Oder ich meine, wie schnell, wir haben noch Zeit bis zum Jahre 2004. Schafft man das bis dahin?
Warum verstehen Sie mich immer nicht?
Doch, ich habe Sie verstanden,
Es ist genau so, dass wir in einem besseren Zustand sind als 2000, dass wir spielerische Defizite nach wie vor haben, trotz des Gewinnes dieser Weltmeisterschaft, dieser Vize-Weltmeisterschaft, dass wir im Aufbau begriffen sind, dass wir auf der Suche sind, dass die jungen Spieler langsam, nicht nur langsam, sondern etwas schneller nachwachsen müssen, damit wir ein breiteres Fundament haben, das dem Rudi Völler zur Verfügung steht. Dieses alles wird sich auch bis 2004
jetzt kommen, ja?
Entscheiden müssen.
Gut.
Weil sonst haben wir, keine vernünftige, wettbewerbsfähige Mannschaft 2004.
Ja, nochmal zur Einordnung. Das war das 2-0 auf den Färöerinseln. Danach ging es für den gesamten Fußball in die Sommerpause und Das Spiel gegen Island, über das wir jetzt sprechen, kam dann eben nach dieser Sommerpause und man hat natürlich eine Reaktion erwartet, denn Netzer und Delling gehen da ja sehr in die Analyse und wie das oft so ist.
Hauen aber noch nicht so richtig drauf, ne?
Ja, aber dieser Tiefpunkt, das ist mir wichtig.
Ja, ja,
sie sprechen schon von diesem Tiefpunkt, weil sie natürlich auch bei 2000 ansetzen. Erich Ribbeck, wir haben das heute schon angedeutet. Und die deutsche Nationalmannschaft war eben das Sorgenkind. Spielerisch hat das nicht funktioniert. Es gab junge Nachwuchskräfte wie zum Beispiel Paul Freier oder Tobias Rau, die speziell in diesem Spiel, ja verdammt lang her, speziell in diesem Spiel auf den Färöerinseln eben nicht so überzeugt haben. Da sind die beiden dann auch in einer anderen Sequenz sind die beiden da auch sehr, sehr kritisch gegenüber diesen jungen Spielern. Und insofern war das so die Vorlage des ganzen Vulkanausbruchs. So, wir gehen in die Sommerpause. Jeder hat sich ein bisschen abgekühlt, möchte man glauben. Und wir sind eben...
Oder aufgeladen.
Wir sind nun in Island und wir haben gegen Island wieder eine schwache Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft. Es gibt am Ende ein 0:0. Und auch hier sind Gerhard Delling und Günter Netzer in ihrer ganzen Einordnung und Analyse nicht gerade im Schwunggang unterwegs.
Wenn man sagt, das Spiel war enttäuschend, dann ist eindeutig ein bisschen zu wenig. Wenn man sagt, das ist so, dass es richtig frustrierend ist, dann ist es zu passiv. Wenn man sagt, das war wieder mal ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das?
Ja, es ist ein Tiefpunkt und ich verstehe die Spieler auch nicht. Zum Schluss jetzt auch noch Kehl. Warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und was die hier gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein. Das ärgert mich ein wenig.
Okay, so, das ist jetzt schon ein bisschen mehr. Also das ist jetzt deutlich mehr, weil er jetzt auch wirklich sagt, dann steht doch wenigstens dazu, dass es schlecht war und redet doch nicht um den heißen Brei.
Aber das ist eine gute Analyse.
Ja, ja, absolut.
Davon, da wünsche ich mir bei vielen Experten, die ich heute im Fernsehen sehe, dass die mal sowas geradeaus sagen würden.
Absolut, das muss man ohnehin einordnen. Das ARD-Team mit Delling und Netzer hatte nicht nur einen großen Unterhaltungswert, sondern sie haben natürlich auch immer wieder in die Wunde gefasst. Ne?
Ja, natürlich hat gerade auch irgendwie einen der Jüngsten angesprochen, ne? Der hat ja gerade über Kehl, glaube ich, gesprochen.
Ja.
Das ist natürlich jetzt auch, das ist da das Einzige, was ich Netzer in dem Moment vielleicht ein bisschen vorwerfe, was soll der, ich habe gerade mal parallel geguckt, 22- oder 23-jährige Sebastian Kehl in dem Moment sagen, wenn parallel noch irgendwie Oliver Kahn, Christian Wörns, Michael Ballack auf dem Platz stehen.
Klar, das schon, so einen Jungen dafür verantwortlich machen, aber ich meine einfach zu sagen, dass das man nicht sich an Island orientieren muss.
Finger in die
Deutschland.
Hunde.
Ja, genau. Das kann man
darf nicht sagen, irgendwie was, wo waren die gut, sondern wo hat es uns gefehlt. Absolut. Ja.
So, und wie das dann oft so ist, nach Länderspielen, man wartet dann nach der ersten Analyse auf den Bundestrainer, in unserem Fall auf den Teamchef Rudi Völler. Und es gab damals in der ARD einen Mann, der diese Interviews besonders prominent führte, nämlich Waldemar Hartmann, den wir auch gleich anrufen werden und hier in die Runde dazu holen. Aber wir wollen eben ganz kurz mal schauen, wie fing dieses Interview eigentlich an. Die Interviewsituation sah so aus, Fragensteller Hartmann auf der linken, auf der rechten Seite saß Rudi Völler. Man hatte ihm schon angemerkt, dass da ja so ein bisschen Kanonenpulver im Hals schlummerte. Hartmann aber mit gutem Intervieweinstieg, wie ich finde. Wir sind ja alle drei auch Journalisten und man kann sich ja auch sehr viel von dem wirklich sehr, sehr erfahrenen Kollegen abschauen. Und er fängt eben relativ... ich finde, deeskalierend an, denn er sagt, als Trainer hat man eigentlich jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man stellt sich vor die Mannschaft und die andere ist, man versucht die Mannschaft aufzurütteln, indem man sie jetzt öffentlich kritisiert. Völler reagiert einsichtig und stellt sich vor sein Team, sagt aber auch ganz klar, keine Impulse, viel zu wenig gelaufen, nur wer Einsatz zeigt, wird im nächsten Spiel, was dann ein paar Tage später stattfand, auf dem Platz stehen. Zweite Frage Hartmann, wer schießt aber dann gegen Schottland die Tore? Denn es gab ja eine Nullnummer gegen Island. Völler ist zunächst wieder einsichtig und dann kommt der Vulkan allmählich auf Betriebstemperatur.
Wir haben heute 0-0 gespielt. Das ist natürlich zu wenig, aber trotzdem möchte ich ein bisschen den Sebastian Kehl in Schutz nehmen. Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von der ARD, der Günther und auch Delling, die natürlich, vor allem Delling ist natürlich schon eine Sauerei, was der hier sagt. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich kritisiere die Mannschaft, aber ich muss natürlich auch die Mannschaft in Schutz nehmen. Was der Delling macht, ist nicht in Ordnung.
Was meinen Sie jetzt da genau?
einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stelle ich mich vor die Mannschaft. Natürlich war das heute nicht in Ordnung, auch in der zweiten Halbzeit. Aber man sollte schon mal überdenken, wenn man solche Berichterstattungen macht, dass man, also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also die Frage war von Gerd Telling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss ihn ganz
ehrlich... Nein, auch diese Geschichte mit der Unterhaltung, die Samstagabend dann hat. Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Er soll er wetten, dass man soll den Gottschalk ablösen, wenn sie
das will. Das ist in der Hand, das ist im anderen Kanal, das ist beim ZDF.
Ja, soll da hingehen.
Ja, Karrieretipps von Rudi.
Ja, und da hatte er sich dann auch schon gut in Wallung gebracht. Vor allem der Tiefpunkt, ne? Das hatten wir vorangestellt. Dieses Wort war für ihn ein rotes Tuch. Hartmann, wie man ja auch schon in dieser Passage heraushört, war wirklich souverän. Der saß da und hat sich nicht aus der Fassung bringen lassen.
Hat auch nachgefragt, hat jetzt nicht genau. Sich stumpf vor den Kollegen gestellt, sondern hat genau nachgefragt, was meinen Sie denn?
Ja, und geht vor allem dann auch wieder in die Analyse, was ja auch seine Aufgabe in dem Moment ist und sagt eben, ja, Rudi Völler, das Spiel war zu statisch, zu wenig Bewegung und Völler, ja, war dann glaube ich in so einem Wutrausch und hatte sich längst auf...
festgebissen.
Absolut. Und zwar auf zwei Personen an diesem Abend, nämlich auf Gerd Delling und auf Günter Netzer.
Aber das ist ja alles auch in Ordnung. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also da wäre ich, also das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, wechselt den Beruf, ist besser.
Suchen Sie sich nicht im Moment den falschen...
Nein, ich suche mir genau den richtigen
aus. Den falschen Gegner aus.
Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so.
Ja, aber die Mannschaft ist doch der Ansprechpartner der allererste. Ja,
wir kriegen auch Fett weg, aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören, immer nach jedem Spiel und dann ich kann es mich nur wiederholen. Natürlich, wir haben heute, und da hat der Sebastian Kehl, wir haben recht, wir haben heute beim Tabellenführer gespielt, wir haben 0-0 gespielt, das ist sicherlich in Ordnung, das ist ein Tick zu wenig für unsere Ansprüche. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
Ja, ein paar dieser Passagen sind von mir auch nochmal so ein bisschen angekürzt worden. Das Video findet ihr natürlich in voller Länge auf YouTube. Die ARD hat das natürlich bereitgestellt. Und
auch bei uns dann in den Shownotes
natürlich. Auch bei uns in den Shownotes. Ja, also ich finde es ganz interessant, wenn man sich natürlich auch das Bild dann auch dazu gibt und man sieht einfach, wie Völler... ja, also die Haltung von ihm ist natürlich voll auf Angriff, voll auf Offensive und Hartmann, du merkst einfach, dass in diesem Moment, das muss er uns gleich auch erklären, dass es auch in ihm dann so ein bisschen arbeitet und er natürlich auch weiß, okay, jetzt bin ich auch als Interviewer, als Fragensteller auch krass gefordert, denn was machst du jetzt? Die Situation entschärfen oder irgendwo auch weiter einfach deinem Stil treu bleiben und das macht er eben. Er lässt nicht locker. Er sagt dann auch, obwohl ja Völler schon auf 180, sagen wir auf 240 ist, sagt er eben sinngemäß, also Rudi Völler, Island 0-0, dein Ernst?
Die Isländer sind Tabellenführer, das weißt du, Waldi, oder
ja,
nicht?
Ja.
Sind sie Tabellenführer oder nicht?
Richtig.
Ja, also. Und dann müssen wir den Gegner auswärts klar beherrschen. In welcher Welt lebt ihr denn alle?
Nee, ich habe gedacht, in der einzelnen Position, wenn ich 1-1 vergleiche.
Ich habe doch die Mannschaft kritisiert. Ist doch ganz klar, das war heute nicht in Ordnung. Es war zu wenig Laufbereitschaft. Am Mittwoch werden nur die Leute spielen, die sich wirklich 100% den Arsch aufreißen. Aber ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher.
Ja, Günter Netzer, der im Studio stand... Wurde jetzt auch persönlich
finde ich unfair, ehrlich gesagt, weil wir haben jetzt in den vergangenen Folgen schon so oft drüber gesprochen, dass der Fußball natürlich damals anders war, aber bei allen war der ja anders. Also das heißt, es war ja nicht so, dass nur Günter Netzer oder nur die deutsche Nationalmannschaft, Zitat, Standfußball gespielt hat, sondern die ganze Welt, also die ganze Fußballwelt hat etwas undynamischer gespielt als 2003. Und 2003 hat undynamischer gespielt als jetzt. Und zu sagen, dass die haben ja damals auch einen Scheiß zusammengespielt, stimmt halt nicht. Die haben die WM geholt, die haben die EM geholt, die waren in allen möglichen Turnieren, sind sie sehr weit gekommen. Günter Netzer hat sonst was für Titel geholt. Und zwar nicht, weil er Standfußball gespielt hat und alle anderen waren toller, sondern weil er einfach, in Anführungsstrichen, der war, der diesen Standfußball, ich mag dieses Wort nicht, aber Völler hat es ja nun in den Ring geworfen, am besten gemacht hat. Also ich, das, da merkt man dann, da wird er halt auch wirklich, er fühlt sich persönlich angegriffen und schießt persönlich zurück. Und da wird er halt unsympathisch, finde ich.
Ich glaube, er hat es nicht mal so gemeint, dass es wirklich gegen Günter Netzer in dem Sinne geht, sondern er war halt einfach in dem Moment so emotional aufgeladen. Ich glaube, er hatte so einen richtigen Welthass und er konnte es halt nur rauslassen bei demjenigen, der ihn halt dafür kritisiert hat, was halt nun mal auch Günter Netzers Job war als Experte bei der ARD. Aber trotz allem muss ich sagen, gefällt mir das wahnsinnig gut, wie Rudi Völler das gemacht hat, weil wo gibt's das schon noch, vielleicht heute, vielleicht auch damals gab's das nicht oft, dass jemand als Experte oder auch als vor allem als Trainer so klar sagt, was Sache ist. Die meisten geben irgendwelche Antworten, die austauschbar sind, die langweilig sind und denken einfach, komm, stell du deine Fragen, lass mich in Ruhe, ich werf dir drei Brocken hin und dann ist das hier vorbei. Aber dass sich einer dafür irgendwie, weiß ich nicht, wie lange das geht, das Interview, 10 Minuten Zeit nimmt und einfach mal alles auseinander nimmt, das gibt's heute nicht mehr.
Ja, und vor allem ja dann auch mit dem, also wenn wir jetzt diesen letzten Ausschnitt noch uns in die, also wenn wir den quasi noch vor Augen haben, dann kommt eben kurz danach dann dieser legendäre Weißbiersatz, den wir ganz am Anfang der Folge gehört haben. Damit hat er ja diesem ganzen Interview ja auch irgendwo so die Kultkrone aufgesetzt, denn das wurde natürlich danach zitiert und Waldemar Hartmann wird uns auch gleich erzählen, dass er in seiner späteren Karriere auch davon nicht zu knapp auch profitiert hat.
Wobei ich finde, Mario, du sagst gerade, wo gibt's das heute noch? Also ich finde, wenn man sich wirklich mal nicht nur die PK, die Pressekonferenz nach einem Champions-League-Sieg von Jürgen Klopp anhört, sondern so unter der Woche mal vor einem Spiel gegen, was weiß ich, West Brom oder so, da ist es genauso. Also da haut er dann auch mal drauf auf einen Journalisten oder José Mourinho oder Louis van Gaal oder Pep Guardiola. Ich finde das schon, dass es so ist. Nur kann es natürlich sein, dass, ja, ich weiß nicht, vielleicht nimmt man es denen dann nicht ganz so übel, weil du natürlich auch, ich war jetzt gerade beim Beispiel Jürgen Klopp in England, da hast du natürlich auch viel provokantere Fragen von der Yellow Press und so weiter. In dem Fall, ja, ich weiß, was du meinst, dass es irgendwie ja auch irgendwie cool ist, dass ein Trainer, man will ja auch immer einen Trainer, der sowas sagt, aber du hast es zum Beispiel bei Van Gaal in München gemerkt, Louis van Gaal war dann nicht nur gegenüber den Medien so, sondern war dann eben auch gegenüber Hoeneß und Rummenigge und den Spielern so. Und das fällt dir dann halt auch vor die Füße. Also man muss das echt dosieren, weil wenn du das zu oft machst, nimmt man dich vielleicht auch nicht mehr so richtig ernst.
Das stimmt, bei Van Gaal stimmt's absolut. Das ist halt auch insgesamt einfach ein kauziger Typ gewesen, der war gegen jeden so. Ich finde, das Tolle an dem war eben, dass das in einem 1:1 Interview nach einem Spiel direkt war und nicht irgendwann bei einer Pressekonferenz, nach, wo man sich schon wieder hat sammeln können oder vielleicht ein, zwei Tage später.
Du meinst,
sondern
Emotionen
der saß auf einem Sessel gegenüber vom Interviewpartner und hat sich einfach Zeit genommen und hat sich darauf eingelassen. Und das, meine ich, gibt's heute nicht mehr. Das sind eher so, ja, klar, Löw kommt schon auch noch ins Studio und so. Löw ist aber nicht der Typ für sowas vielleicht. Aber bei der Champions League oder bei der Bundesliga stellen die sich hin, 2, 3 Fragen und dann müssen die weiter. Aber da gibt's nicht mehr die Zeit für so eine Analyse, wo auch einer mal wirklich ausflippen könnte. Und wenn das einer macht, Entschuldigung, dann ist es Klopp, das stimmt. Der nimmt sich wirklich noch die Zeit und der läuft dann auch nicht weg.
Und was eben auch interessant ist in diesem historischen Fernsehmoment, dass auch Waldemar Hartmann dann spätestens nach diesem Weißbier-Vorwurf dann auch in die Offensive geht.
Also ich muss mir auch mal sagen, jetzt auch schon ganz deutlich sagen, Rudi, das macht ja nicht die ARD oder das macht nicht das ZDF und wir machen uns keine Gaudi draus, das machen wir nicht für unser Poesiealbum und finden uns danach besonders toll und schlagen uns auf die Schulter.
Bist du sicher?
Ja, ich auf jeden Fall kann für mich sprechen. Gut, okay. Ich habe auch keine 3 Weißbier getrunken. Ich mache dieses Interview und wir können danach die Alkoholprobe bei der Doppelprobe machen. Mit 0,0. Ich bin ja nicht beleidigt, Rudi. Aber die Kollegen von den Zeitungen, die schreiben doch das auch, was sie glauben, was der Leser genauso merkt. Das sind doch nicht wir die Einzigen.
Ja. Entschuldigung, die Geschichte mit dem Weizenbier habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe.
Ich finde total unsympathisch. Ich habe es vorhin schon gesagt, als er dann persönlich würde gegenüber Netzer, also ich meine das Rudi Völler, aber dieses, ja komm, jetzt sei doch nicht so beleidigt, das ist halt auch fies, ne? Also ich kann vorher von einem, ich meine, wir reden über den Fußball-Länderspiel in der ARD, einem Millionenpublikum, zu sagen, ja komm her, du hast hier deine 3 Weißbier drin. Also wenn er das nicht gesehen hat, und selbst wenn er es gesehen hätte, dürfte er es in der Öffentlichkeit nicht so sagen und dann sagen, ja komm her, jetzt hab dich doch nicht so, jetzt sei doch nicht so beleidigt. Geht halt nicht. Geht halt einfach nicht. Aber da merkst du, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne, Wutrausch, festgebissen, der schießt gegen alles. Und wenn der Kameramann komisch geguckt hätte, hätte er den auch beleidigt.
Ja, das Ganze geht ja dann noch ein bisschen weiter. Die Aussagen sparen wir uns jetzt, denn wie er eben schon andeutet, auch das war jetzt eine Aussage, die zusammengeschnitten war, dass er sich natürlich dann für diese Aussage entschuldigt gegenüber Hartmann, aber im Großen und Ganzen zu allem anderen steht und auch dabei bleibt. Und dann wird das am Ende dann von Gerd Delling und auch von Günter Netzer entsprechend aufgenommen und dann auch kommentiert. Und Netzer sagt, was ich auch ganz sympathisch in dem Moment finde, ja, da hat der Rudi auch wohl recht, ne? Also das beißt sich jetzt so ein bisschen mit deiner Einordnung eben, aber Netzer sagt eben, ja, wir haben damals auch einen Scheißrick zusammengespielt und das habe ich hier auch immer wieder betont. Ja, jetzt wollen wir aber auch mal den Mann zu Wort kommen lassen, der eben damals neben Rudi Völler saß. Für die ARD moderierte er bei 10 Olympischen Spielen, bei 8 Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Mit Waldis Club sorgte er nach Nationalmannschaftsspielen regelmäßig für beste Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Nachholspiel, Waldemar Hartmann.
Hallo, servus.
Waldi, das darf ich schnell vorweg sagen. Wir haben uns eben im Vorgespräch auf das Du verständigt. Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt für euch zu Hause. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir sprechen zum ersten Mal mit Waldemar Hartmann, aber dass wir ihn Waldi nennen dürfen, ist natürlich für uns etwas ganz Besonderes. Waldi, ich habe gelesen, dass du Rudi Völler jedes Jahr am 6. September eine Nachricht schreibst. Stimmt das? Und wenn ja, was steht drin?
Es stimmt ja nicht alles, was geschrieben wird, aber das stimmt, ich will nicht sagen ausnahmsweise, aber das stimmt, ja, immer eine SMS oder es gibt auch einen direkten Anruf, das ist mittlerweile zum Ritual geworden. Ich bedanke mich für den Ausbruch, weil daraus für mich ein 10 Jahre andauernder Weißbierbotschaftervertrag für eine große Münchner Brauerei folgte. Das war auch im pekuniären Sinne für mich ein Erfolg. Und ich weise ihn erneut darauf hin, er kriegt keine Provision, sondern immer, wenn wir uns sehen, geht der Deckel dann auf mich. Zuletzt ist das jetzt hier gewesen. Ich wohne seit einem Jahr in Leipzig, als er mit Bayer Leverkusen bei RB gespielt hat. Das war das letzte Spiel übrigens vor der Corona-Pause noch mit Zuschauern. Und da hat er mich angerufen. Er wird am Abend vorher auch schon da sein. Und dann waren wir mit einer kleinen Gruppe, da war der Simon Rolfes mit dabei, der Stefan Kiesling, Fernando Caro, sein Geschäftsführer, Partner, waren wir beim Essen hier in Leipzig und das endete dann spät nachts an der Hotelbar. Und Fernando Caro hat gesagt, ich habe immer gedacht, ich weiß auch ein bisschen was vom Fußball, aber wenn ich euch zuhöre, weiß ich, dass ich ganz wenig weiß.
Und wie ist das, wenn ihr euch nach diesem historischen TV-Moment wiederseht? Ist das dann so ein Thema, was ihm eher unangenehm erscheint oder geht ihr dann nochmal so in die Nachbetrachtung, in die Analyse?
Naja, nach 17 Jahren geht man keine Nachbetrachtung mehr. Das haben wir ja nun alles hinter uns. Was aber Fakt ist, und das war jetzt, nachdem wir uns da länger unterhalten haben, zu seinem 60. Geburtstag vor kurzem, nochmal ein Thema, weil andere Leute das wissen wollten, wie er damit umgegangen ist. Ich habe einen Werbevertrag, bei mir ging es gut aus. Aber er will das Ding nicht sehen. Und wir hatten auch mehrere Angebote, Werbung zu machen, die natürlich dann mit diesem Interview in den Zusammenhang gestellt worden wären. Selbst ein großer Sponsor von Bayer Leverkusen hat das mal vor Jahren versucht. Und Rudi hat immer abgesagt. Ich habe ihn mehrmals versucht, dahin zu kriegen. Er sagt, wieso? Und er sagt, wenn du dich so siehst, dann willst du das auch nicht mehr sehen. Er möchte das am liebsten aus seinem Leben streichen. Obwohl ich ihm gesagt habe, du bist danach ja noch populärer, noch beliebter geworden. Aber die Rechnung geht bei ihm so nicht auf, offenbar.
Nimm uns mal mit in dieses in diesen TV-Moment. Wir sind alle drei auch seit Jahren beim Fernsehen und wir können uns in etwa vorstellen, wie es nach Abpfiff abgelaufen ist. Es gibt dann wahrscheinlich jemanden, der dir gesagt hat, jetzt kommt der Teamchef und bereite dich vor. Wie war diese Situation vor dem Interview für dich?
Also mir musste niemand sagen, dass ich mich auch im Gespräch mit dem Teamchef vorbereiten muss. So bin ich ja schon mal hingefahren. Und Vorbereitungen in diesem Job gibt es ja keine spezielle aus meiner Sicht, sondern das ist eine tägliche Erneuerung des Fundus, die du brauchst, um dann auch so eine Situation dann zu handeln. Das könnt ihr euch eher nicht vorstellen, wenn ich das jetzt mal so vorlaut sagen darf. weil das keine Stadionatmosphäre war. Das war nicht so, dass es da durch die Katakomben ging, wie das der Normalfall war, dass der Pressesprecher des DFB den Bundestrainer oder den Teamchef dann zuerst mal in die Kabine führt. Meistens hat er dann da noch eine geraucht und dann ist abgesprochen worden, wie gehen wir mit der Situation um. So nach einem 5:0-Sieg musste nichts absprechen, aber nach so einer grottenschlechten Nummer wie damals in Reykjavik, ja. Das war da in Reykjavik nicht der Fall, weil das kein Stadion war, das war eher eine Betriebssportanlage oder eine Bezirkssportanlage. Also der Sie saß da auf seinem Auswechselspielerbänkchen, stand auf, ging drei Treppchen runter, über einen 3 Meter Gang und saß bei mir in diesem provisorischen ARD-Studio. Und das war erstmal so, dass wir natürlich einen Monitor da hatten, auf dem das Programm lief, dass ein Bundestrainer, Gerhard Delli und Günter Netzer, auch gehört haben. Sonst war ja in den Kabinen, ist ja kein Fernseher und da läuft dann die ARD. Mhm. Da war das der Fall und er hat von Anfang an mitbekommen, das, was die beiden zu dem Spiel sagten. Und sie haben das in die Pfanne gehauen und zwar zu Recht, weil es ein grottenschlechter Kick war. Und das hat ihn dann aufgebaut, dass er das live erstmals so miterlebt hat. Später hat er das ja nur dann aus Berichten, Zeitungsgeschichten oder vielleicht vom Pressesprecher in verkürzter und wahrscheinlich auch noch gefärbter, positiv gefärbter Form mitbekommen. Das hat ihn von Anfang an hochgebracht.
Du bist aber trotz all dem sehr souverän geblieben. Das haben wir hier gerade eben, als wir die einzelnen Passagen des Interviews uns nochmal abgespielt haben, beeindruckend festgestellt. Du bleibst irgendwo deiner Linie treu, du willst in die Analyse, du nimmst auch erstmal nichts persönlich von all dem, was Rudi Völler, der Vulkan, da herausspuckt. Wann gab es so den Moment, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt muss ich auch in die Offensive gehen?
Naja, in die Offensive bin ich eigentlich nie gegangen, sondern das war ja, mich hat der Programmdirektor der ARD damals, ein wunderbarer Mensch und sehr erfolgreich, Dr. Günter Strube, der hat mich nicht oft angerufen, aber da hat er mich danach angerufen und das war ein Quotenfetischist und der hat genau den Quotenverlauf verfolgt und der hat zu mir gesagt, wissen Sie, was das Geilste war? Sie haben es 11 Minuten am Köcheln gehalten. Weil in der Zeit sind die Quoten gestiegen, weil auch Leute dann irgendeinen Spitzel angerufen haben oder sagen, hey, guck mal die ARD, der Völler dreht durch. Ja. Und das ist ja messbar dann. Für mich war es, ich kann das jetzt nicht per Mausklick sagen, aber nach einer Minute merkte ich, oh holla, hier geht was ab. Und jetzt füge ich mal in Klammern ein, 1998, also 5 Jahre vorher, waren Günter Jauch und Marcel Reif in Madrid beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund, als das Tor umgefallen ist. Und die hatten eine knappe Stunde, bis die das Tor dafür aufgestellt hatten, haben die Freischwimmer gemacht. Und zwar sowas von toll und sowas von glänzend und danach alle Preise bekommen, zu Recht, weil die Situation ja nicht vorhersehbar war. Und ich saß da zu Hause auf der Couch und habe mir noch gedacht, so ein bisschen Neid muss ich zugeben. Jetzt sind die zwei sowieso ganz oben und jetzt fällt ihnen auch noch das Tor vor die Füße. Und sie haben das genützt. So. Und so nach 2 Minuten, denke ich mal, bei der Geschichte mit Rudi, da war für mich klar, dass jetzt mein Tor, das jetzt für mich umfällt.
Weil du hast gerade gesagt, das Interview hat insgesamt 11 Minuten gedauert. Hast du, sagen wir mal, vielleicht so ab der Hälfte schon gemerkt, Mensch, da passiert gerade was richtig Legendäres. Früher. Ich muss das am Laufen halten.
Ja, früher. Also, dass da was abgeht, weil er hat ja dann ziemlich schnell, ich kann den Käse nicht mehr hören. Und als Scheißdreck dann auch noch ins Spiel kam, dann wusste ich, das ist ja jetzt kein Alltagsfernsehen hier. Und das ist ja kein Interview. Ich sag mal, im Endeffekt, wie gesagt, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Ja, also die Hirn- und Sinnlosen. Sondern da kam ja was. Und das wusste ich natürlich, war ja schon lange genug dabei. Und habe das dann ganz ehrlich genossen. Und deswegen bin ich auch so ruhig geblieben, weil ich wusste, das ist jetzt ein Fernsehereignis. Das letzte Fernsehereignis vorher, auch 1998, an meinem 50. Geburtstag am 10. März, als Trapattoni an der Säbener Straße ausgeflippt ist. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen, weil es mein Geburtstag war, da habe ich nicht gearbeitet. Erst abends in der Kneipe, da hast du gehört, was Trapp abgelassen hat. Und das wird ja heute noch gespielt. Und immer wenn es irgendein ungewöhnliches Fernsehereignis gibt, wird wieder eine neue Hitparade aufgestellt. Und da kämpfen jeweils Trapp und Rudi und ich um Platz 1, wenn es ums Ausflippen geht. Also ich habe das damals natürlich gemerkt. Und das war für mich dann der Fall, zu sagen, so, ich muss das nützen. Und nützen kannst du das nicht, wenn du dich in den Vordergrund spielst, sondern wenn du es nicht eskalieren lässt und deinen Job machst und zu einem ordentlichen Ende bringst. Und das ist Gott sei Dank gelungen.
Du hast gerade Trapattoni angesprochen, Waldi. Darüber haben wir übrigens auch schon mit Markus Hörwig und Uli Köhler eine Folge gemacht. Glaubst du denn, du hast ja auch gesagt, du warst schon einen Moment dabei bei der ARD. Glaubst du, du hättest vielleicht, ich sage jetzt mal 20 Jahre früher, also als noch etwas jüngerer Journalist, auch so cool reagiert und so souverän?
Glaube ich eher nicht, weil da halt auch ein Stück Erfahrung dazu gehört. Und das, ich war ja auch mal 6 Jahre Redaktionsleiter Sport beim Bayerischen Fernsehen. Ich habe das damals auch den Kollegen als Hilfestellung so mitgegeben, nicht belehrend, aber schon als Hilfe, zu sagen, Erfahrung gibt es nicht im Crashkurs. Erfahrung muss man erfahren. Das klingt platt, aber die Erfahrung zeigt, dass es einfach so ist, Punkt. Und das sollten die Jüngeren auch nicht als Belehrung wahrnehmen, sondern wirklich als Hilfestellung.
Wie war denn damals so hinter den Katakomben die Reaktion von Gerhard Delling und Günter Netzer? Gab es da zwischen euch dreien nochmal so ein Nachgespräch?
Ja klar, da stand ein Container daneben für die ARD, für diese Übertragung damals. Und da war der Treffpunkt ja auch dann danach, wie sagen wir so, die englische Sprache hat einen wunderbaren Begriff dazu. Sie war not amused.
Weißt du denn, Waldi, ich meine, jetzt zwischen dir und Rudi Völler, ich sage jetzt mal, ist alles wieder gut. Man trifft sich ziemlich regelmäßig. Weißt du denn, wie es danach mit Netzer, / Delling und Rudi Völler weiterging in den folgenden Jahren?
Mit Delle hat sich dann doch bald beruhigt, weil Delle ja das dann auch verstanden hat und weil er auch von dieser Welt ist und weil er ein guter Kollege ist, der das begriffen hat und der das auch dann irgendwann mal nicht mehr so persönlich genommen hat. Ich habe mit Delle natürlich ab und zu mal darüber gesprochen. Er hat immer gesagt, ja, aber der Profiteur warst du, ja. Mit dem Weißbiervertrag. Bei Günter Netzer hat es etwas länger gedauert. Da mussten auch Menschen in die Vermittlungsarbeit gehen, deren Namen groß und hell und toll klingen im deutschen Fußball. Das will ich jetzt so nicht verraten, aber das hat Arbeit gebraucht und diplomatisches Geschick.
Und wenn du sagst, es hat Menschen gebraucht, warst du einer dieser Menschen?
Nein, war ich nicht, weil ich war ja der Profiteur. Ich war ja auf der anderen Seite quasi. Das waren ehemalige Spielkameraden von Günther.
Rudi Völler ist ja nach diesem Interview nicht unbedingt zum Lämmchen geworden, sondern hat ja dann auch in seiner Funktion als Sportdirektor bei Leverkusen ja hier und da immer wieder mal für Ausraster im Fernsehen gesorgt. Wie erklärst du dir dieses Temperament? Oder ist es einfach so eine Interview-Phobie, ein rotes Tuch, was ihm manchmal die Kollegen dann einfach vor die Nase halten?
Nee, das hat gar nichts mit Interviews zu tun. Das ist ja auch sonst im richtigen Leben. Die Älteren werden sich ja erinnern, 96 an dieses Bild, als es im letzten Spiel darum ging, steigt Kaiserslautern ab oder Leverkusen. Und Markus Münch das entscheidende Tor zum Klassenerhalt für Leverkusen gemacht hat und danach vor den Fernsehkameras ein heulender Andi Brehme getröstet wurde von Rudi Völler. In diesem Abstiegskampf, Holger Fach spielte damals bei Bayer Leverkusen und das hat mir Rainer Kallmund mal erzählt, war bei einem der wichtigen letzten Spiele, hat Holger Fach einen Risikopass gespielt, also der zu einem Gegentor hätte führen können und vielleicht zur Niederlage und dann zum Abstieg. Und da erzählte mir Kalli, dass Rudi in der Kabine den Fach fast gewürgt hätte und dass er dazwischen gehen musste. Also Rudi ist so der Nette, deswegen ist er ja so beliebt, der mit dem Publikum kommuniziert, indem er ihn zuzwinkert oder auch mal dem Schiri. Aber wenn ihm die Hutschnur platzt, platzt sie sehr schnell und sehr laut. So ist er. Ich schätze das besonders an ihm, weil er es nicht verschluckt. Ich glaube, der hat auch noch nie richtig Magenbeschwerden gehabt, außer die Mannschaft spielt mal schlecht. Aber das nach einem Interview etwas zu verschlucken und danach sich zu denken, hätte ich doch das oder das gesagt, das passiert Rudi Völler nicht. Der macht's dann. Der sagt's dann.
Weil die dann Interviews hatten, hohen Unterhaltungsgehalt, vor allem natürlich.
Ich hoffe, dieses auch dann.
Ja, natürlich. Aber wenn wir jetzt mal auf die Gegenwart schauen und so mancher Fußballfan sagt sich ja sehr oft, naja, das, was Fußballer so von sich geben, das ist ja so ein großer Einheitsbrei und irgendwie sind die Interviews langweilig geworden. Wie siehst du mit deiner ganzen Berufserfahrung das Verhältnis zwischen Spielern und Interviewern in der heutigen Zeit?
Naja, das war früher ja auch nicht jedes Mal so, dass man danach gesagt hat, ach Gott, das war jetzt aber tolle Unterhaltung. Und der Junge muss am Samstagabend auch noch in der Show auftreten. Also wenn ich mich erinnere, die meisten Fußballer-Interviews begannen so, ja gut, ich sag mal. Olaf Marschall hat das mal in die Vollendung gebracht, ja gut, ich sag mal im Endeffekt, wie gesagt. Er hatte vorher noch gar nichts gesagt. Ja. Also das waren auch die Floskeln, ich habe damals immer gesagt, ja, das kann man bemängeln, das kann man auch kritisieren, aber der liebe Gott hat die ja jetzt nicht auf die Welt geschickt, um Nobelpreisträger in Literatur zu werden, sondern Fußballer, Berufsfußballer. Und da sind vom lieben Gott im Körper Fähigkeiten halt unterschiedlich verteilt worden in den Regionen. So einfach ist das. Wenn es einer kann, dann wird er davon natürlich profitieren, weil er mehr gefragt ist und das dann sich in Sponsorenverträgen oder Verträgen dann möglicherweise dann zeigt. Das ist damals nicht anders geworden. Es hat sich aus meiner Sicht, weil das war noch authentischer, aus meiner Sicht hat sich es eher noch verschlechtert, weil es jetzt glatt gebügelte Nummer gibt. Ich denke mir manchmal, gibt es nur einen Coach, der die alle coacht, damit die alle das Gleiche sagen danach. Viel reden, aber nichts sagen, bringe ich es mal auf den Punkt. Mit Ausnahmen, die hat es aber damals auch gegeben. Für mich war Matthias Sammer zum Beispiel ein köstlicher Gesprächspartner, weil ich wusste, da gibt es kein Blabla oder Phraseninterview. Der Rote hat immer gesagt, was er dachte. So, das hat mir Spaß gemacht. Es gab später die Mertesackers oder, die dann halt Klartext gesprochen haben. Aber wir merken schon, wir reden von Einzelfällen. Thomas Müller ist jetzt gerade auch so einer, Joshua Kimmich in, ja, würde ich dazu zählen. Aber der Rest, schaut euch mal an, was Coman sagt und was, ich will da gar keinen rausnehmen jetzt, aber aus der aktuellen Situation, da kommt glattgebügeltes, dreimal chemisch gereinigtes, weil der Berater ja mittlerweile eine Wagenburg um ihn gebaut hat mit einem Coach mental und lingual und finanziell, was weiß ich, alles Mögliche. Das ist für mich nicht mehr unterhaltsam. Ganz ehrlich, obwohl ich 30 Jahre davon gelebt habe, vom Gesappel vorher und nach einem Fußballspiel, ich schalte zum Anpfiff ein und zum Abpfiff wieder aus.
Jetzt habe ich noch eine Frage dazu, wie es eben dazu kam. Klar, die Verhältnisse zwischen Journalisten und Spielern sind nicht mehr so wie früher, aber es können natürlich auch nicht alle Journalisten von sich behaupten, dass sie mal einen Pub hatten, auch noch mit dem Namen Waldis Pub, und da vielleicht ein paar Spieler kennengelernt haben. Das gibt's heute auch nicht mehr, dass der Coman oder sonst wer einfach mal dann vielleicht ins Pub rüber marschiert und da die jungen Journalisten kennenlernt. Vielleicht.
Zu der Zeit, also Moment, zu der Zeit, als Rudi Völler hatte ja keinen Pub mehr, leider.
Das ist klar, ja, das stimmt, aber vorher.
Ja, da hätte ich ja noch einen günstigen Biervertrag auch. Jetzt Spaß beiseite. Natürlich, aber auch als ich dann Vollzeit-Journalist war, damals hast du noch einen direkten Kontakt gehabt. Wenn ich mit Bayern ein Problem oder eine Frage hatte, dann habe ich Klaus Augenthaler angerufen. Dann haben wir uns zum Kaffee getroffen, auf ein Weißbier getroffen oder wir haben es am Telefon besprochen. Ich habe heute noch private Kontakte, die haben mich jetzt erst beide besucht, mit Jens Jeremis zum Beispiel. Und der hat so Überraschung, die haben wir dann mitgebracht hier nach Leipzig. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ein wunderbarer Abend war.
Weil wir können wir uns gut vorstellen, ja.
Ja, natürlich in alten Geschichten erzählt haben, aber nicht nur so. Und ich bin auch heute noch auf dem Laufenden. Ich bin bei jedem Heimspiel von RB, solange es sie gegeben hat. Und ich hoffe, irgendwann bald wieder. Ich bin schon da auf dem Laufenden und weiß, wie unterschiedlich das ist und wie vorsichtig heutzutage umgegangen wird. Das liegt aber auch unter anderem nebenbei an schlechten Erfahrungen, die mit Journalisten gemacht wurden. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war ja auch Gegenstand der Berichterstattung. Ich war ja nicht nur Berichterstatter.
Ich habe noch eine Frage, vielleicht abschließend, aber es geht nicht um Rudi Völler, diesmal ausnahmsweise, es geht um was anderes. Ich habe ein Zitat gelesen von dir, das lautet, ich habe mit Pelé Lambada getanzt und ich kriege das Bild jetzt nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ich möchte gerne wissen, wie ich dazu kam.
1990, vor 30 Jahren, ein bisschen mehr als 30 Jahren, war die Italia 90, die Weltmeisterschaft in Italien, und ich war für die ARD da, das erste Mal so in der ersten Reihe, und unser Experte war, das wird jetzt auch ein paar wundern von den Jüngeren, war Kalle Rummenigge, der seine aktive Laufbahn beendet hatte, und Kalle war unser Experte, und Kalle sagte vor der WM zu mir, also pass auf, nur wir zwei sind unterwegs. Zu dritt ist Teilen schlecht und vier sind zu viel. So. Das habe ich dann begriffen. Und wir waren unterwegs wirklich wie Zwillinge. Und wir waren dann natürlich auch nachts unterwegs. Und ich weiß noch mal, wir waren eine kleine Gruppe. Ich glaube, da waren auch Mädchen dabei. Und die sagten dann, sie wüssten noch einen ganz tollen Club. Und da haben sie geklingelt und dann ging so ein Kästchen auf und schaute ein böser Mensch raus. Ich habe nur verstanden, Chiuso und No. Und dann sieht der Rummenigge und fängt das Strahlen an, macht die Tür auf und sagt, Galek, oh. Und Kalle sprach ja perfekt Italienisch. Und das war, ich sag's jetzt mal so, das war eine Götzenverehrung, was ich in Italien erlebt habe. Und dann durften wir rein und da drin war sowas, habe ich noch nie gesehen, als ein Nachtclub mit Messing und Gold und Marmor. Und Pelé war auch da. Und Pelé begrüßte Kalle, weil Kalle hatte international irre Beziehungen. Das darf man alles nicht vergessen, dass der Erfolg des FC Bayern nicht nur ein Hoeneß-Erfolg ist, sondern Kalle Rummenigge ganz wichtig war, weil er international hoch angesehen ist, weil er Französisch spricht, weil er Italienisch spricht, weil er Englisch spricht. Das sind alles große Vorteile. Auf jeden Fall war ich dann da auch in der Nähe und dann wurde getanzt und dann war Lambada damals angesagt und dann bin ich auf Pelé zugetanzt, damals noch beweglich, nicht mit dem Gewicht ausgestattet wie heute. Und dann haben wir, früh um vier, habe ich mit Pelé Lambada getanzt. Wer kann das schon behaupten als deutscher Journalist?
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Waldi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese wunderbaren Anekdoten und vor allem auch für die Hintergründe, die du uns jetzt auch nochmal zu dem Rudi Völler Wutausbruch damals 2003 auf Island gegeben hast. Wir haben staunend zugehört und ja, hoffen, dass wir dich dann auch bald wieder im Fernsehen sehen können nach Corona.
Ich fürchte, das wird nicht mehr der Fall sein, weil irgendwann ist es auch gut. Und ich hab Angebote bekommen, wie ich das noch so zum Schluss sagen darf. Ich habe von Let's Dance, ich sag, wollt ihr da irgendeine Kugel da über die Bühne rollen?
Lambada.
Was soll das denn? Ja, Lambada. Das wäre die Idee. Aber auch andere Sendungen, die aus einem Dschungel gesendet werden oder aus einem Promi Big Brother Haus. Und dann habe ich gesagt, wie kommt ihr denn auf so eine Idee? Ich bin nicht tätowiert, ich bin nicht vorbestraft und ich habe keine Privatinsolvenz zu vermelden. Ich passe nicht in dieses Schema. Also meine Fernsehpräsenz ist wirklich so, dass ich sage, ich muss auch nicht auf jedem Quizstuhl sitzen. Da war ich schon und bin als Telefonjoker der Herzen in die Geschichte eingegangen. Also Fernsehen weniger, ich genieße mein Leben.
Aber vielleicht wirst du ja jetzt eine zunehmende Podcast-Präsenz bekommen, denn wir von Nachholspiel haben uns sehr geehrt gefühlt und würden dich auch gerne immer wieder als Telefonjoker zu Rate ziehen und immer wieder mal durchklingeln.
Herzlichen Glückwunsch dann.
Dankeschön, Waldemar Hartmann.
Okay, danke auch, servus.
Ja, was hätten wir dafür gegeben, damals in diesem Club irgendwo hinter der Bar zu sitzen oder an einem der Tische, um zu sehen, wie
auf Waldemar der Tanzfläche Hartmann, verdammt.
Also, ja gut, aber dann hättest du ja wahrscheinlich bei den beiden nicht mehr viel Platz gehabt. Aber ja, starke Geschichte.
Aber wir wären zu dritt gewesen, wenn ihr wisst. Niemals zu dritt.
Ja, stimmt. Da ist das Teilen so doof. Was meint ihr eigentlich mit Teilen? Was teilt man denn da? Egal.
Zu uns hätten sie nur gesagt, Q so.
Ja, vor allem auch, dass er auch nochmal so ein bisschen die Reaktion von Gerd Delling und Günter Netzer nach diesem Interview mit Sie waren not amused so ein bisschen nett und blumig umschrieben hat. Ja, auch da wäre ich gern dabei gewesen, um vielleicht dann doch die ein oder andere Eitelkeit dann auch bei Delling und auch bei Günter Netzer irgendwie nochmal zu erleben. Denn das ist ja, und das darf man auch, glaube ich, bei aller Unterhaltung nicht vergessen, das ist ja auch, finde ich, einfach ein Moment, wo du dich ja auch persönlich irgendwo so angegriffen fühlst und da noch irgendwo souverän zu bleiben, nicht so einfach, glaube ich.
Ja, und vor allem, wir haben ja alle drei auch in irgendwelchen oder bei irgendwelchen Sendern oder so selber auch schon mal in der Regie gesessen, während im Fernsehen sozusagen auf der Bühne oder im Studio irgendetwas passiert und dann sagt man ja gerne dem Moderator etwas aufs Ohr, aber ich kann mir vorstellen, dass man da, weil die überhaupt gar nichts mehr aufs Ohr sagen
muss. Da war nur Konfetti.
Da ging's, also der hat sich ja auch selber, das hat man ja auch schön gemerkt, selber gefreut, dass Völler ihm sozusagen diese Vorlagen liefert. Also da kann ich mir vorstellen, dass in der ARD danach, er hat's ja auch selber gesagt, die Freude groß war über diesen Quotenbringer.
Es ist schon verrückt eigentlich, was so ein Interview auslösen kann. Nicht nur jetzt finanziell gesehen mit seinem Werbevertrag.
Aber auch. Also
auch, 10 Jahre. Ja, aber auch danach, also wenn ich mich nicht täusche, hat er ja dann mit Harald Schmidt zusammen auch noch Waldi und Harry moderiert und
genau,
so. Und
dann ist
er
dann ein bisschen
auch, auch in diese Comedy-Schiene so ein bisschen geraten dadurch, weil man immer weiß, er war so der lustige Interview-Onkel, wie wir es vorhin jetzt auch, Hans, du hast glaube ich zu ihm so ähnlich gesagt. Es ist schon so ein Markenzeichen von ihm. Und apropos Comedy, ich habe noch eine ganz nette Geschichte von ihm gelesen.
Ja.
Und zwar in Arosa in der Schweiz hat mal eine Schneefußball-WM stattgefunden und Lothar Matthäus hätte da zu Gast sein sollen und er hat das moderiert. Und dann hat ganz kurzfristig Lothar Matthäus abgesagt, weil er gesagt hat, er ist im Krankenhaus. Und dann waren die Veranstalter total sauer. Und Waldi hat irgendwie dem Publikum erklären müssen, was da los ist. Er hat gesagt, Lothar ist im Krankenhaus. Wahrscheinlich will er bei der Geburt seiner nächsten Frau dabei sein.
Ja, da musst du dann auch spontan und
schlagfertig sein. Das habe ich vorhin leider vergessen, als er am Telefon war. Aber.
Ja, rein sportlich ging es ja auch für Rudi Völler positiv weiter. Also als Teamchef hat er dann zumindest diese Qualifikation für die Europameisterschaft in Portugal erreicht, geschafft. Bei der EM 2004 gab es dann ein düsteres Vorrunden aus. Kurzes Gastspiel, aber seiner Karriere hat es nicht geschadet. Wir haben ja schon auch mit Waldi darüber gesprochen. Er ist bei Bayer Leverkusen, finde ich, das Gesicht und das seit vielen, vielen Jahren. Auch wenn er natürlich immer wieder sein Temperament zeigt in Interviewsituationen mit Sebastian Hellmann von Sky zum Beispiel. Muss man sagen, dass Rudi Völler die Bundesliga als Kopf, als Gesicht, als Charakter auch wie kein anderer in den letzten Jahren geprägt hat.
Ja, und hat ja auch, ich meine, vor ein paar Wochen ist die Champions League vorbeigegangen. Rudi Völler war erster Champions League-Sieger, ne? Damals mit Olympique Marseille stand er auf dem Platz, wird in Italien immer noch gefeiert, in Rom und halt auch in Leverkusen hat er gespielt, er hat bei Werder gespielt. Also er hat so viele Stationen, wo er immer noch gefeiert wird. Und das ist ja das, was auch so einen Fußballer oder einen Menschen, einen Sportler auch auszeichnet, dass du überall irgendwie willkommen bist oder willkommen geheißen wirst. Das hatten wir in der vergangenen Woche mit Claudio Pizarro ja auch. Egal, ich weiß jetzt nicht, wie es in London ist, aber sowohl in Bremen als auch in München wird er gefeiert. Er ist in Bremen eine Legende und wird Markenbotschafter beim FC Bayern. Also es ist ja, das ist ja verrückt. Und bei Rudi Völler ist es ganz ähnlich. Natürlich ist er eine Leverkusener Ikone, aber sowohl in Rom als auch in Marseille wird man sich auch gerne an ihn erinnern. Und das haben wir ja heute auch gehört, zum Glück. Mittlerweile auch bei Günter Netzer und vor allem bei Waldi Hartmann erinnert man sich auch immer wieder gerne an Rudi Völler.
Ja, wir haben heute den Vulkan von 2003 auf Island nochmal ausbrechen lassen. Mario, zwischenzeitlich haben mir die Wände ganz schön gewackelt. Aber es hat mir große Freude gemacht, weil es ja auch ein Moment war, den man ja auch bewusst erlebt hat, den aber heute nochmal aufleben zu lassen.
Endlich auch mal einen Moment hier, den wir selber auch mal
bekommen haben. Ja, genau. Dann eben auch Waldemar Hartmann kennenzulernen. Wir dürfen ihn Waldi nennen. Das ist so ein kleiner Ritterschlag, glaube ich, für Nachholspiel. Und mein großes Ziel wäre, dass wir vielleicht irgendwann mal bei unserer, weiß ich nicht, tausendsten Folge die Köhlers, die Hartmanns und wie sie alle heißen, an einen Tisch bringen.
Stell dir mal vor, hier bei Mario auf dem Sofa, Uli Köhler und Waldi Hartmann. Kommen wir gar nicht mehr zu Wort, das wäre super.
Dann machen wir das Weißbier auf, das da draußen gerade steht.
Dann kommt wahrscheinlich dann Karl-Heinz Rummenigge zur Tür getanzt oder ja. Wie auch immer. Jungs, vielen Dank für die schöne Folge. Ich freue mich auch schon auf die nächste.
Richtig. Kann man
schon
verraten, was wir haben geht? Heute, Waldi Hartmann hat ja eben gerade die WM 1990 selber auch angesprochen. Im Jahr 1990, ein paar Monate nur nach der Weltmeisterschaft in Italien, fand ein schon ziemlich wichtiges Fußballspiel statt, und zwar in Belgien. Nämlich da hat die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, ihr letztes offizielles Länderspiel abgehalten. Und da gab es so viel kuriose Geschichten, traurige, lustige Anekdoten. Und darum werden wir uns nächste Woche kümmern. Es geht um Matthias Sammer, um Darius Wosch, um Uwe Rösler und auch um wirklich, ihr werdet da zum ersten Mal sehr, sehr kuriose Gründe hören, warum man ein Länderspiel absagen kann als Spieler. Also es wird sehr witzig und sehr historisch, da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr Waldi fandet, wie ihr diese Folge fandet, gerne per Instagram, Direktnachricht bei Twitter oder an nachholspiel@gmail.com. Wenn ihr uns bei Spotify noch nicht abonniert habt, einfach auf Folgen drücken, da kriegt ihr dann jeden Samstagmorgen unsere Folge direkt morgens reingespült.
Stark.
Ja, das hast du da auch schon auf Folgen geklickt, Hans?
Klar.
Ach, du bist das, der eine. Ja, sehr gut. Ja, seid wie Hans, macht das genauso. Mario macht das auch gleich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon sehr. Das war Folge 54. Nächste Woche Folge 55. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Adieu.
Bis dann.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.